Heidi.
Gut, dann wollen wir mal. Mhm.
Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Hallo, ich habe Migräne.
Oh nein, Sabrina.
Damit direkt alle wissen und ich Mitleid bekomme.
Und damit direkt alle wissen, heute ist low, on the low end of
heute
performance.
Heute braucht ihr gar nichts zu erwarten von mir.
Erwartet nichts von Sabrina.
Ich bin raus für heute.
Ich mache die Show heute alleine und spiele Sabrinas Part. Guten Abend aus Köln. Wow, das so hörst du dich
so
nicht
rede
an.
Ich?
Nein. Ich wollte einfach nur eine andere Stimme machen, damit die Leute dann wissen, wann ich rede und wann ich als du redest. Herzlich willkommen zur Albtraumfabrik. Nein, so redest du nicht.
Oh Gott.
Warte, ich versuche mal. Ja, Alina. Ja, Alina.
Alina.
Ich kann es nicht. Ich kann Alina. Oh, das war ziemlich gut. ja, wir sitzen beide in unseren Bademänteln oder Hausmänteln. Das ist so Herbst. Es ist Herbst.
Es ist frisch.
Es ist kalt draußen.
Frisch abends.
Ich liebe den Herbst. Ich freue mich so, dass jetzt Oktober ist. Das ist so jetzt so richtig Herbst. Ja. Nicht so Halbherbst wie im September.
Ja.
Und übers Wochenende war es hier auch frisch.
Kalt, ne? 20 Grad.
Mhm.
Oder?
Ja, 20 Grad. Und jetzt sind es wieder 30 Grad draußen.
Ich hasse das immer so. So ein Temperaturunterschied.
Ja.
Deshalb habe ich auch Kopfschmerzen. Das geht nicht.
Ich glaube auch. Wie ist es denn bei euch in Deutschland mit dem Wetter?
Es ist auch immer ein Tag Regen, ein Tag Sonne.
Mm.
Ein Tag Regen,
Mm-mm.
ein Tag Sonne. Es nervt einfach.
Das Wetter, ja, und das Wetter kriegt es auch eigentlich nie
es
hin.
Es soll sich einfach mal an die Regeln
richtig
halten.
Ist. Ja, die Regeln, die von Menschen gesetzt werden.
Ja, also.
Es ist jetzt Herbstwetter. Das haben wir so beschlossen. Wir bitten dich.
Was war denn los die Woche, Mensch? Möchtest du...
Wieder nicht viel.
Ja. Möchtest du über die Wahl reden oder...
Also
ich nicht.
Erzähl du mir über die Wahl. Okay.
Ich kann nichts dazu sagen, weil ich war wählen. Ich war da in der, bin ich da hingegangen, habe mein Dings da abgegeben und dann war ich da in der Kabine, habe meine Kreuze gemacht. Das war auch wieder so, so lustig. Dann stand da auf dem Zettel, ne, dann lese ich mir mal so die Namen durch und dann stand da so Georg, Thomas, Aaron, Dieter. Und eine Frau hatte irgendwie einen ausländischen Namen. Dann habe ich die einfach gewählt. Also was soll's, ne?
Ja.
So wähle ich, ja. Dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich mich eigentlich gar nicht mehr weiter damit beschäftigt. Und es interessiert mich auch überhaupt nicht, was die da jetzt besprechen oder... Wirklich, es langweilt mich zu Tode, diese ganze Politik-Kacke.
Ich habe das überhaupt nicht so, also ich habe hier eine Podcast-Episode, haben die rausgebracht vor den Wahlen, weil halt das Ende von Angela Merkel, ne, und die ist ja halt auch international voll der Rockstar. Und aber jetzt geht's halt eigentlich wieder so ganz normal,
genau.
Politiker halt.
Die machen es einfach so weiter wie vorher, genau.
Ja. So. Es bleibt unspannend.
Es bleibt so alles, wie es war, damit das schon mal klar ist.
Ja.
Wir möchten hier keine Veränderung.
Mm-mm. Da bin ich mal gespannt, was da so passiert, beziehungsweise nicht gespannt. Denn es wird nichts passieren.
Du brauchst nicht gespannt sein, da wird nichts passieren, genau. Ach. Ja, hier im Hintergrund läuft gerade der Comedy-Preis.
Ah!
Wir sind mal wieder nicht nominiert.
Wow!
Die haben also echt keine Ahnung, ne? Was lustig ist.
Frechheit.
Ja, finde ich aber auch.
Nee, glaube ich auch, Mann ey.
Aber nächstes Jahr, ganz
auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
Ich auch.
Wie läuft es denn so bisher beim Comedy-Preis? Wie viele Männer haben bisher einen Preis gewonnen?
Die hat jetzt gerade erst angefangen.
Ah, und ist Luke Mockridge auch da?
Ja, Luke war ja auch nominiert mit einer Serie, aber es haben sie jetzt vor ein, zwei Tagen haben sie es zurückgenommen.
Och.
Komisch.
Och.
Warum eigentlich?
Ja. Weird.
Ja, aber beim Podcast waren wieder nur Männer nominiert, außer Oliver Pocher mit seiner Frau.
Och, Oliver Pocher kann mich mal.
Ja, sind eh alle scheiße.
Ihr habt's hier zuerst gehört. Ja, wäre das mal alles so interessant wie bei Britney Spears.
Oh mein Gott.
Leute?
Zur Hölle.
Ein großer Fortschritt.
Ja, wirklich.
Also die Dokus, das ist ein Riesenskandal. Der ist viel größer, als wir dachten.
Das ist wie so eine Sekte, die gerade entdeckt wurde.
Ja.
Das ist einfach nur ein mega krasses Verbrechen.
Und ja. Es ist.
Jetzt kommt alles erst raus, was da.
Es kommt alles raus, ja. Und der Vater hatte ja vor kurzem beantragt, dass die Vormundschaft ja jetzt am besten dann einfach beendet werden sollte. Auf einmal.
Mhm.
Und Britney und ihr Anwalt glauben halt, dass der jetzt einfach nur versucht, dass er nicht dafür keine Verantwortung tragen muss, was in den letzten 13 Jahren alles abgegangen ist. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, also diese Woche war ein Gerichtstermin. Der stand schon länger fest, dieser Gerichtstermin in der Anhörung zum Fall. Mhm. Aber seit dem letzten Gerichtstermin und diesem ist halt günstigerweise eine Dokumentation rausgekommen. Eine weitere von den New York Times. Die hatten ja damals die erste gemacht, ne? Mit
Framing
Britney Spears. Und die zweite hieß jetzt Controlling Britney Spears. Und da hatten die ja halt Sicherheitspersonal, die damals für Britney gearbeitet haben und alle möglichen Leute, die gearbeitet haben, die ganz krasse Sachen, Informationen rausgegeben haben. Zum Beispiel, dass Wanzen in ihrem Schlafzimmer eingebaut wurden und dass, als sie damals unbedingt ein iPhone wollte, dass sie sich dann quasi ein iPad organisiert haben, das unmittelbar mit dem iPhone verbunden war, wo sie alles abgehört haben und alles mitgelesen haben. Jede Konversation zwischen Britney und ihrem Anwalt, zwischen Britney und ihren Freunden, zwischen alles. Und sie wollten das iPhone auch so einrichten, dass sie davon eigentlich nur also schreiben kann und telefonieren kann. Nicht, dass sie selber auf Social Media zugreifen darf. Also, das ist doch nicht normal. Das ist doch 13 Jahre. Und die hat so oft gesagt vor Gericht, Leute, was hier abgeht, ist nicht okay. Was hier abgeht, ist nicht okay. Und ihr Anwalt hat in der Zeit, ihr Anwalt, den sie sich selber nicht ausgesucht hat, der ihr einfach zugewiesen wurde, $3 Millionen hat er gemacht in der Zeit.
Ey, das ist einfach nicht zu glauben, ne?
Mm-mm. Und jetzt, da sie sich zum ersten Mal ihren eigenen Anwalt aussuchen durfte und dass das alles öffentlich ist, auf einmal passieren diese ganzen Sachen. Ja, und auf jeden Fall, jetzt bin ich derailed, bei dem Gerichtstermin diese Woche hat die Richterin dann angewiesen, dass der Vater sofort, mit sofortiger Wirksamkeit, kein Vormund mehr von Britney ist. Also die Vormundschaft besteht weiterhin. Das hat jetzt eine professionelle Firma irgendwie übernommen.
Mhm.
Aber der Vater ist komplett, hat nichts mehr damit zu tun.
Okay.
Und das ist ein Riesenschritt, weil der Vater war das angeblich laut der Dokumentation und laut Britney, der die Macht so ausgenutzt hat, dieser Vormundschaft. Der das so in Extreme getrieben hat.
Aber der hat doch dann gesagt, es findet er schade und er wird sich auf jeden Fall weiterhin um Britney, um Britneys Wohl kümmern, ne? Also.
Genau. Ja, genau.
Boah, wenn du also, so einen Vater hast, ey.
Brauchst du keine Feinde. Echt ekelhaft. Auch so keine Ahnung, der hat dann gesagt, nein, ich mache das alles für Britney. Dann hat er irgendwelche Presseleute und Anwälte rausgeschickt, die in irgendwelchen Sendungen ausgesagt haben. Und dann hat er Britney die Rechnung für $500,000 geschickt. Weißt du? So, die hat für euch alle bezahlt. Und ihr habt die auf Tour geschickt und eine Las Vegas Residency machen lassen. Und die hat ihre Tänzer choreografiert und die hat eine Welttournee gemacht und ist angeblich nicht in der Lage, für sich selber zu sorgen. Ist aber dafür in der Lage zu sorgen für alle, die um sie herum arbeiten.
Sie hat das alles mitgemacht, weil sie es gerne macht. Mhm. Und ihr habt das alle ausgenutzt, ey. Die Schweine.
Mhm. Ja.
Oh. Und Britney, was sagt die? Die ist happy, oder?
Britney is happy, laut ihrer Instagram-Posts, denn am gleichen Tag hat sie einen Karussell-Post gemacht, wo mehrere Fotos von ihr waren, in denen sie eigentlich nichts anhat und dann hat sie nur so Blumen vor ihren Brüsten und ihrer Vagina gemacht. Dann hat sie noch gepostet, ob sie ist irgendwie in Helikopter geflogen oder eine Simulation, ich konnte es nicht richtig erkennen. Und dann hat sie geschrieben so, I'm on cloud nine right now. Und dann hat sie noch was gepostet, weil sie gerade in Urlaub ist mit ihrem Freund. Und dann hat sie halt so, und da sieht es auch aus wie ein Paradies, wo sie sind. Und dann hat sie auch geschrieben, ich bin hier im Paradies und feiere, we're celebrating oder so hat sie geschrieben. Ist einfach nur traurig, dass das so lange gedauert hat.
Die hat so Lebensjahre verloren, die Arme,
Ja. Ja, also jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Bis Ende des Jahres ist jetzt diese Firma für sie zuständig. Und ich denke mal, also nächstes Jahr muss diese Vormundschaft komplett aufgehoben werden.
Das ist völliger Schwachsinn.
Muss.
Es ist
kompletter Schwachsinn.
Ganz klar, auch wenn die ein bisschen verrückt ist oder verrückte Sachen postet.
Ja,
aber auch in der Netflix-Doku fand ich, war sie ganz klar, wo da in den Sachen, die sie gezeigt haben. Und wenn du das nochmal so alles hintereinander schneidest, was sie eigentlich alles gemacht hat die letzten Jahre, also wirklich, das kannst du doch nicht machen. Kannst du nicht so eine Person, die so ihr Leben im Griff hat.
Und selbst wenn sie, sagen wir mal, unstabil wäre und selbst wenn sie irgendwelche Probleme hätte, das ist trotzdem noch was ganz anderes als eigentlich eine Vormundschaft. Eine Vormundschaft ist für Leute, die sich nicht ernähren können, die nicht arbeiten gehen können, weil sie mental oder körperlich nicht mehr in der Lage sind.
Ja, aber bis du da bist.
Für solche Leute ist... Ja, da ist die doch nicht. Da war die nie und da ist die nicht. Nee. Ja. Ach, Mensch, Britney.
Und die Fans haben sie befreit, sozusagen, ne?
Ja, also das Free Britney Movement hatte da so viel mit zu tun. Und, warte, habe ich dir das geschickt mit den Rosen? Habe ich dir das geschickt?
Mm-mm.
Nee, pass auf. Pass auf, Sabrina. Ich habe was entdeckt. So, ich habe, also in Deutschland, weiß ich ja nicht, kam denn die New York Times Doku auch raus oder nur die auf Netflix?
Also ich habe die hier nicht gefunden. Die ist ja bei euch auf Hulu und wir haben kein Hulu und...
Ja.
Woanders habe ich die nicht gefunden. Ja.
Okay, also die New York Times Doku Controlling Britney Spears kam hier raus und die hatte quasi Interviews mit Britneys alter Assistentin von früher, mit einer Rechtsanwältin, die sich für Britney ausspricht, mit diesem Security-Mann, der sich endlich quasi an die Öffentlichkeit gewendet hat. Und dann musst du dir vorstellen, die haben halt so Interview-Settings gehabt, ne? Und ich hatte die Doku noch nicht gesehen. Einige Leute hatten die ja schon gesehen. Haben gesagt, hast du die Doku gesehen? Ich so, nein, ich muss die unbedingt gucken. Und dann an dem Tag, nachdem die rausgekommen ist, hat Britney etwas gepostet, in dem sie geschrieben hat, irgendwie, ich habe die neue Doku gesehen, ich musste mir ein paar Mal im Kopf kratzen und wie lassen die mich denn aussehen und bla bla bla, ne?
Mhm.
Und dann im gleichen Post, aber das sagt die ja immer, ne? Und dann im gleichen Post hat sie dann auf einmal geschrieben, aber wisst ihr, ich glaube an mein Projekt Rose. Denn ist es denn ein Zufall, dass man Rosen vertrauen kann oder irgendwie sowas Kryptisches? Mhm. Hat die geschrieben über Rosen, rote Rosen. Mhm. Und ich habe den Post gelesen, habe gedacht, okay, verstehe ich nicht, whatever. Und danach habe ich erst die Doku geguckt und auf einmal ist mir aufgefallen, hinter der Assistentin sind ganz viele rote Rosen. Einfach so auf dem Schreibtisch, wo sie saß und hinter ihr an der Wand und unten auf dem Boden. Da lagen einfach so Rosen als Doku rum. Und ich so, hä? Das ist aber interessant. Und dann ist mir das aufgefallen, in jedem einzelnen Interview-Setting sind Rosen im Hintergrund. In irgendeiner Art und Weise sind da Rosen im Bild. Und manchmal haben die auch einfach nur so über die Rosen drüber geschwenkt mit der Kamera.
Mhm.
Ja, und dann habe ich gedacht, so, das kann auch kein Zufall sein, dass Britney ständig über Rosen redet. Und in dieser Dokumentation über sie, und dann habe ich gesagt, okay, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Vielleicht habe ich da einfach nur was nicht mitbekommen. Und dann habe ich das gegoogelt. Und dann habe ich halt nur Berichte gefunden von der ersten Dokumentation und irgendwas über Rosen und Britney und dass Leute dann schon spekuliert haben, Britney redet immer über dieses mysteriöse Projekt Project Rose. Hat sie eigentlich was mit dieser Dokumentation zu tun? Aber die Filmemacher sagen nein, aber jetzt ist das schon wieder so, dass da überall Rosen sind. Und ich schicke dir mal, ich habe da natürlich Fotos von gemacht. Von den Interview-Settings. Und die schicke ich dir gleich mal durch und die poste ich auch bei uns auf Instagram. Ja. Also entweder ich habe da irgendwas nicht mitbekommen und es ist so, ja klar, Alina, ja klar sind da Rosen im Hintergrund. Aber allen, denen ich das hier gesagt habe, die haben das auch vorher noch nicht gehört. Und ich glaube, dass das, also mittlerweile glaube ich einfach, dass das von den Filmemachern so, also eine bewusste Wahl war.
Aber wie kommen die darauf und wie steht das im Zusammenhang also ich mit glaub, Britney?
Weil die schon immer irgendwie, weil die auch manchmal Rosen postet und weil die immer so über My Project Rose, aber keiner weiß, was das ist. Und ich weiß nicht, ob die Filmemacher, ich weiß es nicht. Aber ich schick's dir gleich mal. Also das ist doch kein Zufall. Du musst dann mal den Post von Britney lesen und dann die Tatsache, dass da überall Rosen im Hintergrund sind.
Also ganz komisch.
Oder?
Verschwörung.
Verschwörungstheorie.
Du hast sie aufgedeckt.
Ich habe dann auch auf TikTok geguckt. Ich dachte, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Ich kann doch nicht die Einzige sein. Aber ich habe bisher noch nichts gesehen.
Krass.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran am Fall
of
Britney.
Of course we do.
It's Britney, bitch. Ja, hast du diese Woche noch irgendetwas mega Interessantes erlebt?
Absolut nicht.
Nur Arbeit und zu Hause. Arbeit, wieder nach Hause.
Und Sport und Essen.
Oh, Essen ist
und
sehr wichtig.
Netflix. Trash-TV.
Netflix.
Doku.
Ja. Ich habe diese Woche was Neues angefangen.
Oh. Und was?
Therapie.
Bei einer Psychologin? Echt?
Also, pass auf, das stand schon immer auf meinem Plan, Therapie ans... Weil ich glaube, dass jeder in Therapie sein sollte, genauso wie man zu einem normalen Hausarzt geht. Genauso wie man zum Arzt geht, um einfach mal abzuchecken, ist alles cool mit meinem Buddy, sollte man das auch für seine mentale Gesundheit machen. Einfach nur Upkeep. Und es gibt ja immer was, wo eine Therapeutin hingehen könnte und sagen könnte, ach, hier ist etwas, womit du, was auch immer dir gerade auf der Seele liegt, womit du damit umgehen könntest. Also klar, ich glaube ganz fest daran, dass Leute, wenn sie nach einem stark traumatischen Ereignis, wenn man sowas erlebt, sollte man auf jeden Fall in Therapie gehen für den speziellen Grund. Aber selbst wenn man gerade nichts irgendwie hat, ich glaube, jeder sollte einen Therapeuten haben. Und bei mir stand das immer auf der Liste, aber ich hatte nie entweder die Zeit oder das Geld, das einfach so in meinen Alltag zu integrieren, in mein ganz normales Leben. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich einige Dinge erlebt habe in meinem Leben, nach denen ich Therapie hätte anfangen sollen. Zum Beispiel, ich kann das ja sagen, mein Vater hat sich damals das Leben genommen, als ich 19 war. Das war ein sehr traumatisches Erlebnis und ich glaube, dass ich und meine Geschwister danach alle in Therapie hätten gehen sollen. Einfach so als Hilfe, wie geht man mit sowas um und wie geht man mit den ganzen Gefühlen um, die damit zusammenhängen. Und dann, oder vielleicht auch sowas wie die Scheidung meiner Eltern oder später, als ich große berufliche Veränderungen erlebt habe oder alles solche Dinge, die man so in seiner Lebenszeit erlebt. Habe ich aber nie. Also ich hatte früher mal Therapie angefangen, als ich in Köln gewohnt habe, aber dann hatte ich keine Zeit dafür und dann habe ich wieder aufgehört. Und ich habe immer gesagt, sobald ich die Zeit habe und die Ressourcen, das regelmäßig in meinen Alltag oder in mein Leben zu integrieren, werde ich das tun. Und das ist jetzt so. Und dann habe ich erstmal angefragt, weil ich glaube, dass einer der größten Schritte ist es, den richtigen Therapeuten zu finden oder Therapeutin. Und ich glaube, das dauert etwas. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten geschrieben und gefragt und so. Aber dann habe ich mir gedacht, solange ich noch in der wahren Welt mein meine richtige Therapeutin suche, kann ich ja schon mal anfangen. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland auch gibt, aber hier gibt es so betterhelp.com und es gibt so einige Internetseiten. Da wird das quasi, da ist es quasi online.
Okay.
Also da gibst du quasi ein, alles, was du möchtest. Du gibst quasi ein, warum du Therapie haben möchtest, wer du bist, wie alt du bist, wo du wohnst und sowas halt, so Grundinformationen. Und dann zum Beispiel auch, möchtest du lieber, dass dein Therapeut oder Therapeutin eine Frau ist oder ein Mann? Möchtest du, dass die Person religiös ist oder nicht?
Okay.
Möchtest du, dass die Person spirituell ist? Möchtest du, dass die Person Erfahrungen, Trauma hat oder Angst oder Depression oder Trauer oder was auch immer?
Das kann man alles angeben. Wie bei einer Dating-Plattform.
Und dann,
nur für Therapeuten.
Wie bei einer Dating-Plattform. Genau. Ja, swipe left for this therapist. Und dann wird einem eine Person zugestellt, wird man gematcht. Und dann, genau, und dann kann man halt mit dieser Person so eine Live-Session entweder vereinbaren über Video oder Telefon. Oder man kann auch auf der Plattform einfach immer messagen.
Okay.
Zum Beispiel, das ist jetzt für mich was Neues, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich kenne nur dieses traditionelle Modell von Therapie, wo man sich gegenüber sitzt und einmal die Woche miteinander redet oder so. Und dann ganz langsam die alten Dämonen auspackt und, und bearbeitet. Genau, ja, diese Kisten, die man irgendwo in sich drin hat, die man irgendwann mal weggepackt hat und nie wieder besucht hat.
Oh, ja.
Ich habe ein Geschenk für dich, meine Therapeutin. Das lag schon seit 15 Jahren bei mir im Unterbewusstsein.
Die Arme.
Genau. Und ja, auf jeden Fall, so funktioniert das da. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ja, und diese Woche, und dann habe ich das halt alles gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich das ausgefüllt und dann wurde mir eine Therapeutin zugestellt. Und dann kann man auch vorher schon quasi so ausfüllen, warum bist du hier und was sind deine Ziele von der Therapie? Und wenn du morgen früh aufwachen würdest und all deine Probleme wären behoben, wie würde sich das bemerkbar machen in deinem Alltag oder in deinem, wie du dich über dich selber fühlst und so weiter und so fort. Und ja, ich habe ja dann auch gesagt, also eigentlich geht es mir besser und ich fühle mich sehr gesund und ich fühle mich eigentlich super, also eigentlich besser als in anderen Stadien meines Lebens, aber ich will es halt einfach nur integrieren in mein Leben. Weil zum Beispiel auch, letztes Jahr, mein Freund sich von mir getrennt hat, da hattest du mir ja auch den Ratschlag gegeben, laut von Therapeuten ist das Gefühl einer Trennung genauso wie beim Drogenentzug. Dein Körper hat die gleichen Anzeichen. Und ich weiß noch, dass mir das damals so sehr geholfen hat, einfach nur dieses Wissen, wie das objektiv, also medizinisch erklärt wird.
Ja,
genau. Und dann kann man diese Gefühle, die man hat, besser rationalisieren. Und das sind dann einfach so kleine Werkzeuge im Alltag, die man nutzen kann, um mit solchen starken Gefühlen besser umzugehen. Ja, und dann diese Woche hatte ich dann meine erste Therapiestunde, also per Video war das dann, ne? Wieso halt, so wie ich es halt kenne.
Mit einer Frau?
Ja.
Und?
Also,
war das komisch?
Es war komisch, weil ich muss dazu sagen, also ich würde mich selber als jemand einschätzen, der sehr introspektiv, ist das ein Wort auf Deutsch? Ich gucke gerne selber in mich rein, ich kann sehr gut Zeit mit mir alleine verbringen und ich habe auch keine Angst davor zu sagen, wo kommt jetzt das Gefühl her oder was muss ich konfrontieren oder was in meiner Vergangenheit fügt vielleicht dazu, dass ich vor dieser Sache Angst habe oder sowas. Und ich glaube schon, dass ich über die Jahre sehr viel davon gemacht habe und dass ich versucht habe zu heilen von solchen traumatischen Vorfällen zum Beispiel. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Grenze gibt davon, was man selber in sich erwirken kann. Oder dass man den Prozess zumindest beschleunigen kann, wenn man die Hilfe hat von jemandem, der professionell trainiert ist und einem genau erklären kann wissenschaftlich, wie sowas eigentlich abläuft und so weiter.
Mhm.
Ja, und deshalb habe ich aber auch gedacht, dass für mich Therapie gemütlich ist.
Gemütlich?
Ja, dass ich da gewinne. Weißt du, ich habe ja auch immer so, ich muss das richtig machen und ich muss dir zeigen, dass ich gut bin in Therapie, weißt du?
So als wäre
darum geht's ja gar nicht.
Und du die Schülerin.
Ja, genau. Mhm. Ich muss eine Gute, dass man mir so auf die Schulter klopfen kann und sagen, sehr gut. Und dass es für mich total einfach ist, mich zu öffnen und so. Mhm. Ne? Und dass ich die damit beeindrucken kann, wie viel innere Arbeit ich schon an mir selber geleistet habe. Wieso kann ich bitte den Sticker haben, liebe Lehrerin?
Krieg ich eine Eins?
Krieg ich eine Eins? Und ja, und dann, ich meine, 45 Minuten war die Session. Das ist natürlich auch, das geht ja super schnell vorbei, besonders wenn es das erste Mal ist, weil man erstmal über die ganzen Sachen geht. Die hat ja erstmal erklärt, wie das da funktioniert. Und dann hat sie auch gesagt, es gibt zwei wichtige Grundbausteine zu einer erfolgreichen Therapie. Erstens, dass du, that you show up, also dass du dich in die Therapie, also dass du zur Therapie kommst, nicht einfach nur, also nicht physisch, nur sondern dass du auch.
Sondern auch mitmachst.
Ja, genau. Mhm. Mitmachst, offen bist, ehrlich bist und so weiter. Ja. Der zweite Baustein ist die Beziehung zu deiner Therapeutin. Du musst die Person mögen. Du musst das mögen, was die Person sagt. Die hat gesagt, wir sind alle nur Menschen, ne? Und der Vibe muss irgendwie stimmen, weil dann bist du auch motivierter, mit der Person zusammenzuarbeiten und an dir selber zu arbeiten. Die hat halt gesagt, wenn du irgendwie nach ein paar Sessions merkst, das ist nicht der richtige Match, niemand von uns fühlt sich angegriffen, dann sagst du einfach auf der Webseite, ich möchte gerne eine andere Therapeutin ausprobieren. Mhm. So, also swipe right wäre das dann, ne?
Right ist
unmatch. Yeah. No, thank you, swipe left.
Genau.
Ja. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen angefangen, einfach so zu quatschen und ja, und dann direkt danach habe ich mich nackt gefühlt. Mm. Also wirkt, das war so komisch, weil es ist auch ein komisches Gefühl, über sich selbst so die ganze Zeit zu reden. Ich meine, das mache ich ja hier auch einmal die Woche, aber.
Ist auch Therapie.
Aber es ist was anderes, wenn das so wirklich so, ne? Ja. Und also die war auch total nett und es war auch einfach darüber zu reden, aber trotzdem habe ich mich danach so, du hast was über dich preisgegeben, was eine Schwäche darstellt und was denkt.
So ein bisschen geschämt dann danach, oder?
Ja, aber ich glaube, Therapie ist schwer, ja, sagt ja. Man, ne? Und das ist dann so, es muss sich so anfühlen, glaube ich, am Anfang.
Ja. Ja, krass. Das ist voll interessant. Aber ich glaube auch so, dass ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Also ich gehe zum Beispiel ganz anders damit um. Also ich lerne dann selber so. Ich suche mir selber irgendwo die wissenschaftliche Erklärung dafür.
Ja, ja.
Weil ich...
Im Internet oder so, ja.
Genau, oder kaufe mir ein Buch über dieses Thema und lerne das so, weißt du?
Ja.
Und dann hole ich mir da halt die Ratschläge, die ich brauche. Das fällt mir leichter als... mit jemandem darüber zu reden. Wenn ich das dann überwunden habe, dann kann ich auch offen darüber reden, wie es mir da ergangen ist. Aber in der Situation, wenn ich da drin bin, dann muss ich das irgendwie mit mir selber ausmachen. So gehe ich damit um.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil so habe ich das bisher auch gemacht. Mhm. Und ich hatte dann auch so ein bisschen, wenn sie mit mir geredet hat, habe ich auch so ein bisschen, so als wäre ich meine eigene Therapeutin bisher schon gewesen. Ne? Und dann habe ich so gedacht, ja, du bist ja, du weißt ja, so nach dem Motto, du weißt ja nicht, wie ich meine eigene Therapie bisher geleitet habe. Und ich mache das ja so, also weißt du, so.
Ich mache das immer ganz anders.
Ich komm richtig gut mit meinem Problem klar, so. Hast du so? Und ich glaube, ich muss das, weil ich bin halt auch extrem auf mich selber gestellt, extrem.
Ja, ja.
Ich mache alles selber im Leben. Wenn es ein Problem gibt, dann finde ich dafür eine Lösung und ich brauche niemanden.
Musst du.
Muss ich und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr, wenn man dann in einer Beziehung ist, dass man den anderen immer wissen lassen muss, eigentlich brauche ich dich nicht,
alleine,
nur dass du Bescheid weißt. Ja. Das ist halt so extrem in mir drin. Und ich glaube, dass es vielleicht ganz gut... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt sein wird oder ob das eine extreme Bereicherung ist oder... Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich will es einfach mal ausprobieren und gucken, wie es ist. Weil alle, die ich kenne, die sagen, ich hab Therapie oder ich habe einen Therapeuten, die sagen, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Und ich glaube, dass das in Amerika ein bisschen anders ist als in Deutschland.
Ich glaube, die
Auffassung...
Die geht ja ganz anders mit ne? Viel offener.
Ja. Ich glaube, hier ist das ein ganz offenes Thema. Also dieser Satz, my therapist told me, ist ein ganz normaler Satz in einem Gespräch. Und die Leute hier, die haben einen Therapeuten, so wie die einen Zahnarzt haben. Mhm. Das gehört einfach so dazu. Und ich glaube, in Deutschland ist das noch ein bisschen so soweit ich das einschätzen kann, ein Therapeut ist ein Spezialarzt, zu dem man geht, wenn man ein spezielles Problem hat, ein starkes Problem
wenn
hat
mit deiner mentalen Gesundheit. Wenn du psychische Probleme hast, wenn du nicht gesund bist.
Genau.
Ja.
Eher, wenn du was ganz Krasses erlebt hast oder wenn du ganz krasse Depressionen hast oder selbstmordgefährdet bist, aber nicht etwas, wo man einfach nur zum hingeht, weil einfach nur so, um darüber zu reden, was hast du letzte Woche erlebt oder
es
warum
ist
hast
aber
du nicht
auch,
geschlafen.
Also brauchst du aber auch so nicht versuchen, einen Termin zu bekommen, weil die Wartelisten sind halt super lang. Also das ist halt auch gar nicht möglich.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Und ich persönlich bin der Meinung und ich weiß, dass ich von einem Standpunkt aus komme, wo Therapie ist noch nicht in meinem Leben integriert. Das fängt gerade erst an. Aber ich glaube trotzdem, dass Therapie viel zugänglicher sein sollte für Leute, die glauben, dass sie davon profitieren könnten. Und einfach viel leichter sein sollte, für Leute in Therapie zu sein und das Stigma davon weg ist. Weil ich glaube schon, dass viele Leute davon profitieren könnten.
Finde ich auch, auf jeden Fall. Ist ja was Gutes, ist ja nichts Schlimmes.
Genau, ja. Und Depression, und das ist eine richtige Krankheit. Ja. Das ist eine richtige Krankheit. Und das müssen Leute auch verstehen, ne? Ja, und so fängt es an, meine Therapie-Reise, weil ich mich auch schon immer selber als Person und als Künstlerin und jetzt als Person mit einer kleinen Plattform für Mental Health aussprechen wollte, weil es schon immer ein großes Thema in meinem Leben war, wegen der Depression meines Vaters. Aber dafür, finde ich halt, muss ich auch selber die Reise beginnen und selber an diesen alten Sachen ein bisschen arbeiten.
Ich finde das richtig gut. Ich freue mich für dich, dass du das gemacht hast.
Ich bin echt mal gespannt und ich werde hier weiterhin über meine Reise berichten.
Ja, bitte.
Und und wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, die ihr gerne teilen wollt, dann schickt sie uns natürlich immer. Und dann können wir darüber im Podcast reden.
Ja, oder Tipps.
Genau. Egal, alles, was mit Mental Health zu tun hat, schießt es uns rüber. Ja. Aber das habe ich meiner Therapeutin auch gesagt. Habe ich ja meine beste Freundin Sabrina. Die hat mir nämlich damals gesagt, und das hat mir so geholfen. Da dachte ich, ja, wenn ich davon noch mehr bekommen könnte, so Tipps und Tricks. Jebet mich. Die hat auch gesagt, ich werde dir auch Hausaufgaben geben. Ich so, ach, super. Dann habe ich eine Aufgabe und eine Deadline und dann kann ich zurückkommen und sagen, hier, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Voll die Streberin.
Ja, gestern Abend wollte ich eigentlich noch ein Glas, ich hatte schon Wein getrunken, wollte ich eigentlich noch ein Glas Wein trinken und Bachelor in Paradise gucken, also so Trash-TV und dabei quasi einschlafen, ne? Also so, ich schlafe oft mit Fernseher ein, ne? Und dann habe ich mir gedacht, aber es wäre doch viel besser, wenn du diese Woche Therapie hast und du könntest sagen, dass du anstatt Wein Tee getrunken hast und dann, dass du anstatt Bachelor in Paradise zu gucken, ein Buch gelesen hast. Und dann habe ich mir Tee gemacht und den Fernseher ausgemacht. Dann habe ich auf meinem Handy so meditative Musik angemacht.
Aber das finde ich krass, du machst das nicht für dich, du machst es für deine Therapeutin.
Ja. Ist wahrscheinlich falsch, aber kann ja sein, dass ich die Effekte davon am Ende trotzdem positiv auswirke.
Wenn es am Ende hilft, Aline, ist gut.
Und es hat dann auch Spaß gemacht.
Also, Wahnsinn, ich bin überwältigt. Vielleicht tut dir das ja nachhaltig gut und dann machst du es von alleine, weil du weißt, dass es dir dann gut tut. So wie beim Sport zum Beispiel.
Genau.
Du machst es nur, damit du einen guten Körper hast, aber am Ende merkst du als Result, dass es dir einfach gut tut.
Ja, mental auch.
Mental und körperlich, ja. Ach, schön.
Ja.
Kannst stolz auf dich sein.
Thank you. Thank you very much.
Ja. Kommen wir jetzt zu den düsteren Themen?
Ja, wo wir über Dämonen reden. Wie du ja weißt, liebe Sabrina, es ist endlich Oktober.
Oh.
Heute ist der 1. Oktober. Und Oktober ist der Monat von Halloween. Spooky! Spooky Oktober! Willkommen zum Spooky Oktober! Und zum Thema Halloween und Grusel gibt es natürlich in Hollywood viele Themen.
Oh nein.
Denn es gibt viele gruselige Horrorfilme, die auf wahren Begebenheiten beruhen.
Oh Gott.
Und es gibt Geschichten von Filmsets, an denen es angeblich gespukt hat. Und die heutige Geschichte hat alles. Denn heute möchte ich über den Film reden, The Exorcism of Emily Rose.
Oh,
der Exorzismus von Emily Rose.
Gott.
Weißt du schon Bescheid?
Oh.
Aus dem Jahre 2005.
Mhm.
Ultimativ möchte ich über die Geschichte reden, worauf der Film beruht.
Ja.
Und da weißt du natürlich schon
und
Bescheid.
Die führt uns nach Deutschland.
Nach,
ne?
Deutschland, ja. Genau. Ja. Du weißt immer über alles Bescheid. Ich kannte die Geschichte vorher gar nicht.
Ich schon.
Voll krass.
Einfach nur schrecklich. Ja. Das arme Mädchen.
Ach, das arme Mädchen. Okay, wir fangen an. Der Exorzismus von Emily Rose, der Film. Ein übernatürlicher Horrorfilm von Sony Pictures aus dem Jahre 2005. Scott Derrickson hat Regie geführt. Die Stars waren Laura Linney, die ich liebe, und Jennifer Carpenter. Der Film hat 19 Millionen Dollar gekostet und über 150 Millionen Dollar eingespielt.
Boah.
Es war ein weltweiter Erfolg. Und Scott, es war so erfolgreich, dass Scott Derrickson, der Regie geführt hat, später so ein großer Regisseur wurde, dass er Doctor Strange Doctor Strange von Marvel Regie geführt hat.
Mhm.
Die Handlung des Films ist laut diese. Folgende. Manchmal fallen mir keine Wörter ein und dann denke ich direkt, ich habe was ganz Schlimmes. Habe ich voll Angst. So, warum hast du jetzt das Wort nicht gefunden in deinem Gehirn?
Dementia.
Die ehrgeizige Anwältin Erin Christine Brunner übernimmt die Verteidigung des Priesters Richard Moore. Dieser wird beschuldigt, den Exorzismus an der 19-jährigen Studentin Emily Rose fahrlässig, deren Tod fahrlässig ihren Tod verursacht zu haben. Die Aussagen der Zeugen, mit denen im Gerichtsprozess das Geschehen rekonstruiert werden soll, werden in Rückblenden visualisiert.
Mhm.
Und das ist die Haupthandlung des Films. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Und diese Begebenheit ist das Leben von Anneliese Michel, ein Mädchen aus Bayern, das in ihrem Leben 67 katholische Exorzismen erlebt hat, bevor sie an den Folgen starb. Der Fall von ihr ist auch bekannt als Exorzismus von Klingenberg.
Mhm.
Und dieser Fall veränderte die Praxis der Ausübung der Teufelsaustreibung innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Deshalb war es auch nachher so ein großer Fall und hat so viel Spektakel in den Medien erzeugt und so weiter. Und diese ganze Geschichte ist einfach nur unglaublich. Also tauchen wir mal ein in das Leben von Anneliese Michel, die diesen Hollywood-Blockbuster inspiriert hat. Anneliese wurde am 21. September 1952 in Leibelfing in Bayern.
Leibelfing.
Sie hatte ein sehr streng katholisches Elternhaus in einer katholischen Nachbarschaft in einem kleinen Ort in Klingenberg in Bayern. Also es war so, ihre drei Tanten waren damals Nonnen, ihr Vater sollte eigentlich Priester werden. Das ist eine Familie, die hat schon seit eh und je in diesem Ort gewohnt und war da richtig integriert.
Mhm.
Und zum Beispiel, um zu verstehen, wie religiös die waren, als ihr Vater und ihre Mutter geheiratet haben, hatte die Mutter bereits schon eine Tochter aus einer früheren Ehe.
Oh.
Diese Tochter, beziehungsweise aus einer früheren Beziehung.
Mhm.
Und diese Tochter ist dann gestorben, also sie war krank. Und sie durfte nicht auf dem Familienfriedhof begraben werden, weil die beiden nicht verheiratet waren. Das heißt, sie war laut der Kirche nicht Teil der Familie, weil es keine Ehe gab.
Oh Gott.
Also so streng haben die das da genommen. Anneliese war bereits als Kind schon immer krank und schon immer sehr anfällig für alles Mögliche, was in der Schule so rumgegangen ist und so.
Mhm.
Sie war ständig krank. Sie ging zur Volksschule in Klingenberg, dann auf das Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium in Aschaffenburg. Sie hat als Hobbys Sport getrieben, Klavier- und Akkordeonunterricht genommen. Sie war selber auch extrem religiös. Ich meine, wie auch nicht, ne? Sie ging mehrmals pro Woche zur Messe. Sie betete regelmäßig Rosenkränze und hat immer auf dem Boden geschlafen, wenn sie in irgendeiner Weise fühlte, als hätte sie irgendwas falsch gemacht, wofür sie irgendwelche Sünden. Die Leute haben sie beschrieben als freundlich, aber auch als sehr ernst und introvertiert. Also so wie du. Spaß.
Oh, oh.
Im September 1968, mit 16, erlitt sie zum ersten Mal einen Krampfanfall. Dann wieder im August 1969. Und daraufhin, nachdem sie so diese ersten beiden Krampfanfälle hatte, wurde sie neurologisch untersucht. Mhm. Also die haben dann ein EEG gemacht. Und dann wurde sie diagnostiziert mit, es hieß damals zerebrales Anfallsweisen, was heute als Epilepsie bekannt ist. Sie hatte dann, nachdem sie mit Epilepsie diagnostiziert wurde, hatte sie eine starke Lungenentzündung bekommen und Tuberkulose. Daraufhin ging sie dann in ein Lungensanatorium im Allgäu für 6 Monate im Jahre 1970. Und während sie dort war, hatte sie auch immer wieder mehrere epileptische Anfälle. Es wurde quasi jetzt schon immer schlimmer. Während ihres Aufenthalts in diesem Lungensanatorium und während dieser epileptischen Anfälle, die sie dort hatte, hat sie dann gesagt, dass sie während dieser Anfälle teuflische Fratzen sieht und Stimmen hört.
Oh Gott.
Auch dieser Begriff Fratze, teuflische Fratze, das ist irgendwie so...
Ich habe genau ein Bild vor Augen.
Ich auch. Ja, weil wenn man so sagt, Fratzen ziehen, Fratze. Das ist ja eigentlich lustig, aber wenn das dann eine Horrorfratze ist, das ist irgendwie so extrem.
Ja. Ja.
Seit dem Jahr, also seit 1970, hat sie dann auch natürlich Medizin bekommen, um diese Epilepsie zu behandeln. Sie hat aber... Die Familie von ihr, die Eltern, besonders die Mutter, die haben dieser Medizin auch nicht so richtig vertraut. Also die haben nicht hundertprozentig geglaubt, dass das, was sie gerade erlebt und mit dem, was sie hört und sieht, dass das unbedingt eine medizinische Erklärung haben muss.
Mhm.
Da waren sie von Anfang an skeptisch, was natürlich ein Problem ist und was natürlich so nur auf die Welt zurückzuführen ist, in der die gelebt haben. Als sie aus diesem Sanatorium zurückkam, hatte sie so viel Zeit in der Schule verpasst, dass sie in eine neue Klasse wechseln musste. Und das hat dann dazu geführt, dass sie extrem vereinsamt ist, weil sie nicht mehr mit ihren Freunden abhängen konnte, weil es schwer war, neue Freunde zu finden. Dadurch wurde sie depressiv und ihre Schulleistungen ließen extrem nach. Irgendwann hatte sie aber sogar einen Freund. Aber weil ihre Mutter so streng war, durfte sie nicht mit ihrem Freund abhängen. Sie durfte noch nicht mal ihre Freundinnen besuchen.
Klar.
Und sie durfte zu keinen Tanzveranstaltungen. Also die durfte gar nichts. Nur beten und auf dem Boden schlafen. Dann im Frühling 1973 ging sie zu einem Arzt wegen einer ihrer Krankheiten. Und diesem Arzt erzählte sie dann, dass sie ein Klopfen hört. Ein Klopfen, das aus ihrem Schrank kommt, das von unter ihrem Fußboden hervorkommt und von der Decke in ihrem Zimmer. Und sie hat gesagt, dass Stimmen zu ihr sprechen, aus der Hölle.
Oh Gott.
Der Arzt hat sie dann diagnostiziert mit paranoider Psychose.
Gut.
Aber das ist natürlich die medizinische Erklärung, ne? Und für die Eltern von ihr, beziehungsweise besonders die Mutter, war dann wieder die Frage, ja okay, aber ist diese medizinische Erklärung wirklich, hilft das wirklich mit der Erklärung, die es vielleicht eigentlich haben könnte, das überhaupt nichts mit Medizin zu tun hat? Und die Mutter hat zum Beispiel dann auch nicht so richtig darauf geachtet, dass die Medizin, die sie bekommen hat, also man kann es nicht genau beweisen heutzutage, das war damals in den 60ern, 70ern, aber von den Verschreibungen her, die Medizin, die sie verschrieben bekommen hat und die Medizin, die sie genommen hat, hat sie ihre Medizin nicht regelmäßig genommen, um die Epilepsie damit zu behandeln. Im gleichen Jahr 1973 hat sie aber auch ihr Abitur gemacht. Sie hatte extreme Angstzustände und extreme Angst davor zu verfehlen, also
versagen.
Das Abitur nicht versagen, ja. Aber sie hat es trotzdem geschafft, ihr Abitur zu machen. Und daraufhin wurde sie an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg angenommen, um Religionspädagogik zu studieren, denn sie wollte eine Lehrerin werden. Und das war auch für die Eltern sehr wichtig. Also das war so ihr Lebensweg. Doch im gleichen Jahr, als sie auf dieser Hochschule angefangen hat in Würzburg, begab sie sich auch in die Nerven- und Polikklinik in Würzburg, um dort weiterhin behandelt zu werden und um dort weiterhin rauszufinden, was mit ihr los ist. Dort erzählt sie den Ärzten dann, dass sie seit 1972 fast täglich an epileptischen Anfällen leidet. Täglich. Dort wird sie dann diagnostiziert mit neurotischer Depression mit Entwicklungscharakter. Und es wird ein weiteres EEG gemacht, was wieder den Befund der Epilepsie unterstützt. Dann, im Jahr 1973, nimmt Anneliese an einer Wallfahrt teil. Und die Leiterin dieser Wallfahrt sagt, dass Anneliese spirituelle Probleme hat. Denn Anneliese hat eine große Abneigung gegenüber Religionsverehrung dienenden Objekten. Zum Beispiel war dort ein Brunnen mit heiligem Wasser, von dem sie nicht trinken wollte. Und es gab eine Jesus-Figur, an der Anneliese nicht vorbeigegangen ist. Und die Leiterin hat auch gesagt, dass Anneliese stinkt. Dass es nicht ein normaler Gestank ist, sondern der Höllengestank.
Oh mein Gott.
Die stinkt wie die Hölle, hat sie gesagt. Muss besessen sein. Diese Leiterin, diese Wallfahrtsleiterin, hat dann gesagt, hör mal, du musst dich mit jemandem treffen. Wir müssen da reingucken. Und dann zusammen, weißt du, zusammen mit den epileptischen Anfällen und dass Anneliese sagt, sie sieht, sie hört Stimmen aus der Hölle und sieht teuflische Fratzen. Und dann ist sie, hat sie sich mit einem Pfarrer getroffen. Der Pfarrer von...
Der kann helfen.
Ja, der Pfarrer Ernst Alt. Und der hat aber gesagt, dass er keine Anzeichen von einer Besessenheit sieht und dass sie zum Arzt gehen soll. Also ist ja dann eigentlich genau die Bestätigung, die sie brauchten, ne?
Genau.
Es gibt hierfür keine religiöse Erklärung.
Es ist einfach Wissenschaft.
Es ist eine ärztliche Erklärung. Doch diese Erklärung gefällt der Wallfahrtsleiterin nicht. Sie glaubt einfach, dass es da eine religiöse Erklärung für gibt, was ja auch die Mutter bestätigt in ihrer Annahme. Und deshalb schickt sie ihn weiter zum ultimativen Profi in der katholischen Welt damals, nämlich Pater Adolf Rodewig.
Jawohl.
Der war so der
King.
Der King. Der war so, der hatte schon zwei Werke rausgebracht zum Thema Dämonologie. Ja. Und der war der ultimative Dämonen-Rockstar.
Halleluja.
In der katholischen Kirche. Hat die Wallfahrtsleiterin gesagt, wir faxen jetzt hier nicht mehr rum, du gehst zu denen. Ja.
Wie hieß der nochmal?
Pater Adolf Rodewig.
Adolf. Ah, okay.
Ja. Und der hat dann gesagt... Mhm. Es gibt Indizien für Besessenheit. Die Indizien sind da.
Mhm.
Das ist alles, was die wissen mussten. Seit dem Herbst 1973 bis September 1974 hat Anneliese sich dann regelmäßig mit dem anderen getroffen, Alt, mit dem sie sich zuerst getroffen hat, weil er hatte halt die Zeit. Und mit ihm hat sie sich dann regelmäßig getroffen, um halt... keine Ahnung, darüber zu reden, zu gucken, was ist los und so weiter. Weil es gab ja jetzt den Verdacht auf Besessenheit, ne? Weiterhin wurde sie auch medizinisch behandelt. Und irgendwann nach über einem Jahr hat er dann festgestellt, den Zustand der Umsessenheit. Also Umsessenheit ist nicht besessen, sondern es bedeutet quasi, dass der Dämone schon, dass der böse Geist oder der Teufel oder was auch immer da ist, aber ihren Körper noch nicht besessen hat.
Oh, okay.
Aber dass er sie bedrängt. Mhm. Ja, der bedrängt sie, ist aber noch nicht in ihr drin, aber ist schon mal eine Alarmstufe weiter auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Also auf einmal ist es dann von, gibt Anzeichen zu, er ist ganz schön nah an ihr dran. Mhm. Daraufhin wurde ihr dann geraten, dass sie sich einen Seelenleiter auswählt. Ein Seelenleiter hilft ihr dann, ein tief religiöses Leben zu führen, damit der Teufel keine Chance hat, dich zu besessen. Sie hat sich dann Ernst Alt ausgesucht, also der, mit dem sie sich schon seit über einem Jahr getroffen hat. Im Jahre 1975, so ein Jahr später, hat er dann den ersten Exorzismus ausgesprochen über sie. Das war aber, also Exorzismus ist eigentlich dafür da, die Person zu schützen. Und es ist eigentlich nur, also du sprichst einen Schutz über diese Person aus.
Wie ein Zauberspruch.
Du sprichst etwas. Genau. Mhm. Der soll dich dann vor den Dämonen beschützen. Mhm. Es ist nicht, also jeder Exorzismus ist nicht so, wie wir das aus den Filmen kennen, wo die dann so ein Weihwasser und so ein Kreuz und jemand hält die fest und so. Das ist der große Exorzismus. Okay. Das ist ein spezielles Ritual. Mhm. Jetzt wurde erstmal ein Exorzismus über sie ausgesprochen, um diesen Schutzspruch über sie zu erlegen, woraufhin sie angeblich einen Rosenkranz zerriss. Sie fing an, immer mehr sich in das Haus ihrer Eltern zurückzuziehen. Also sie hat quasi bei ihrer Uni in der Nähe ihrer Hochschule gewohnt und ist dann aber immer für diese Treffen nach Hause gefahren in ihr Dorf und hat sich immer mehr in das Haus ihrer Eltern zurückgezogen, weil sie immer mehr Anfälle hatte, weil sie ganz viel Gewicht verloren hat und es für sie immer schwerer wurde, ihre Studien fortzuführen. Dann hat Ernst Alt den Bischof Josef Stange gebeten, einen offiziellen Exorzismus durchführen zu dürfen. Das musste quasi dann innerhalb der katholischen Kirche, das war ja damals ganz normal, dass die sowas gemacht haben, das musste dann beim Bischof beantragen. Und klar, der muss dann sagen, jopp, können wir machen. Mhm. Liegt genug Beweise für den Teufel vor. Und der erste richtige große Exorzismus wurde dann am 3. August 1975 durchgeführt. Ab dann verschlechterte sich ihr Zustand immer mehr. Sie hat kaum geschlafen, kaum gegessen, hat geschrien, hat um sich geschlagen, hatte starken Bewegungsdrang, begann zu fasten und hat nur noch Insekten gegessen und Urin getrunken. Ja. Daraufhin, nachdem sich ihr Zustand so sehr verschlechtert hat, hat Ernst Alt die Anweisung in einer Nervenklinik vorgeschlagen. Also hat er wieder darauf hingewiesen, du musst medizinisch behandelt werden. Hier stimmt.
Oh Leute.
Wir können das nicht verantworten. Aber die Eltern von Anneliese haben gesagt nein, weil das könnte ihre Karriere als Lehrerin später beeinflussen. Und selbst nachdem sie so schlecht dran war und so viel Gewicht verloren hat und Urin getrunken hat, haben die Eltern sie nicht in eine Nervenklinik eingewiesen.
Tolle Eltern.
Ja. Dann im September 1975 kam der Profi zurück.
Der Adolf.
Er kam, Adolf Rodewig. Er wurde mal wieder herbeigerufen. Mhm. Und um ein Gutachten zu erstellen für Bischof Stangl. Mhm. Und er hat zu einem großen, warte, ich habe das eben falsch gesagt, das war nicht der erste große Exorzismus, das war ein Exorzismus. Und jetzt hat der Bischof gesagt, jetzt müssen wir einen großen Exorzismus machen, was im Grunde eine Teufelsaustreibung ist. Jetzt haben die gesagt, der Teufel ist in ihr drin, mhm, wir müssen den Teufel austreiben, so richtig mit allen Mitteln. Und dann haben die drei das quasi beschlossen, dass der große Exorzismus an ihr ausgeübt werden soll. Am 16. September 1975 ordnete der Bischof das dann an. Und das war dann der erste große Exorzismus. Mhm. Und beim zweiten Mal, als sie das dann wieder gemacht haben, haben die ein Tonband mitlaufen lassen.
Oh ja.
Und auf diesem Tonband hört man sie mit stark veränderter Stimme reden und immer wieder zwischendurch Schreie ausstoßen. Dieses Tonband gibt es im Internet.
Ja, leider.
Das kann man
hört euch das
hören.
Nicht an.
Ja, ja. Das ist schon ziemlich gruselig.
Wir verlinken es, aber ich warne euch.
Wir verlinken es, aber hört es euch
nicht an.
Dann haben die Exorzisten endlich erkannt, von wem Anneliese besessen ist. Wer alles in ihr drin ist.
Oh, oh, oh. Mehrere
und
gleich.
Zwar war mehrere. Oh. Mhm. Dämon Lucifer, mhm, sowie die menschlichen Dämonen Judas,
oh,
Nero,
wow,
Kain, Hitler,
Alina
und Valentin Fleischmann. Valentin. Voll die Dämonenstars, voll die schwarze Seelenstars und dann so Valentin Fleischmann.
Valentin Fleischmann.
Valentin Fleischmann war so ein lokaler Priester, voralt, der angeblich, der hatte vier Töchter und der hat angeblich Mord begangen und sowas.
Ah, okay.
Also auch ein Schlechter. Mhm. Der war angeblich auch in ihr drin. Und Arnold Renz, Arnold Renz war derjenige, der als Exorzist dort angestellt wurde. Mhm. Also das war wieder ein anderer, ne? Da ist einer, der führt den Exorzismus durch und dann alt und dann haben wir den Profi und dann den Bischof, der irgendwo sitzt und sagt, ja, macht mal. Und der Arnold Renz, der Exorzist, der hat gesagt, dass die Besessenheit dadurch gekommen ist, dass Anneliese früher, bevor sie überhaupt geboren wurde, von einer Nachbarin verflucht wurde. Mm. Von einer Nachbarin ihrer Mutter.
Von einer Hexe.
Ja, quasi eine Hexe Ja. Du musst dir das jetzt quasi so vorstellen. Also die hat ja immer noch studiert, ne?
Ja.
Die ist dann immer zwischen dem Studium und den Exorzismusritualen hin und her gependelt. Also die haben jetzt quasi diese großen Exorzismus immer wieder durchgeführt. Wie ich eben gesagt habe, der wurde insgesamt 67 Mal durchgeführt an ihr.
Das ist krank.
Dann ist die immer zum Studium gegangen und dann nach Hause gekommen oder irgendwo sind die hingekommen und haben den Exorzismus mal wieder durchgeführt.
Mhm. Wow.
Das ist doch nicht, also... Ja, im November 1975 legte sie sogar erfolgreich ihre Prüfung zur Erlangung der kirchlichen Lehrerlaubnis ab. Sie hat das dann quasi, ich habe das in einem Artikel habe ich gelesen, dass sie das quasi so mehr oder weniger kontrollieren konnte, dass sie, während sie in der Uni war, nichts hatte und dann alle epileptischen Fälle und so rausgekommen sind, wenn sie in diesem kleinen Kreis der Eingeweihten war.
Ja,
ne?
Vielleicht wurde das auch von irgendwas getriggert.
Mhm.
In dem Umfeld, wo sie sich nicht wohlgefühlt hat.
Genau, ja. Weil es war auch so, dass der Bischof natürlich allen Beteiligten gesagt hat, dass sie das nicht nach außen tragen sollen, dass die das niemandem sagen dürfen, dass das nur ein kleiner Kreis von Wissenden sein darf. Dann kam Aschermittwoch am 3. März 1976 und sie hat aufgehört zu essen. Also sie hat richtig angefangen zu fasten, weil es Fastenzeit war. Und... weil Stimmen ihr angeblich das Essen verboten haben. Daraufhin verschlechterte sich ihr geistlicher und körperlicher Zustand noch dramatischer. Es ging steil bergab. Sie ist dann auch, stundenlang hat sie gekniet oder den Kopf auf den Boden geschlagen.
Autsch.
Ab Mitte April konnte sie ihr Bett nicht mehr verlassen. Sie war aber in Würzburg. Also sie war in Würzburg, dort wo sie studiert hat, da war sie auch immer in dieser Klinik. Und dort lag sie und es ging ihr körperlich so schlecht, dass sie nicht mehr aus dem Bett aussteigen konnte. Ihre Schwester ist dann ganz oft zu Besuch gekommen und die Schwester wurde quasi auch in diesen inneren Kreis mit aufgenommen. Sie wusste aber auch vom Bischof aus, dass sie nichts sagen durfte und sie hat zum Beispiel auch oft aufgehalten, dass dann Ärzte gerufen werden.
Oh.
Weil es war ja ein geheimes religiöses Unterfangen, was hier, das war ja der Teufel, der in ihrer Schwester drin war und nicht Epilepsie, die nicht behandelt wurde. Dann irgendwann haben sie gesagt, okay, wir können die nicht mehr in Würzburg lassen. Dann hat Ernst Alt sie abgeholt im Mai, hat sie erst in seine eigene Gemeinde gebracht und dann zurück in ihr Elternhaus. Dann ging es richtig bergab. Sie hat 500 bis 600 Mal am Tag Kniebeugungen gemacht, hat um sich geschlagen, gekratzt, gebissen und Selbstverletzungen an sich selber ausgeübt. Das war täglich. Sie hat zum Beispiel auch probiert, ein Loch in die Wand zu beißen, hat sich dabei einen Zahn ausgebissen.
Oh.
Also ihr ging es offensichtlich, also überhaupt nicht gut. Dann haben sie angefangen, sie an ihr Bett zu fesseln, weil sie ja sich selber verletzt hat. Anneliese selber glaubte, dass sie die Wundmale Jesus an sich erkennen konnte, denn sie hatte ganz wunde Füße, weil sie nie Schuhe anhatte und da in dem Haus rumgelaufen ist.
Oder weil sie Jesus
den ganzen
Male
Tag
hatte. Eins von beiden.
Ja.
Eins von 50-50.
Ja. Sie hatte auch eine Wunde an der Stirn, aber sie hatte auch am ganzen Körper Wunden.
Mhm.
Aber sie hatte in ihren Handinnenflächen hatte sie noch keine Wunden, aber sie hat die dort gespürt.
Mhm.
Aber sie glaubt,
wahrscheinlich.
Ja, und sie hat nämlich gesagt, dass Jesus die noch nicht hat ausbrechen lassen, damit sie ihr Examen zu Ende bringen kann. Sie hat dann auch ihre Staatsexamensarbeit mit dem Titel Die Aufarbeitung der Angst als religionspädagogische Aufgabe im Mai 1976 eingereicht. Aber das war das Letzte, was sie eigentlich gemacht hat für ihre Studien und für ihre Karriere. Denn danach war sie komplett unfähig, ihre Studien fortzuführen. dieser Prozess des Exorzismus ging weiter, wurde immer wieder ausgeübt und dann am 30. Juni wurde der letzte große Exorzismus durchgeführt. Ein Tag später, am 1. Juli, starb sie an Unterernährung mit 23 Jahren.
In welchem Jahr sind wir jetzt?
Wir sind jetzt im Jahre 1976.
Okay. Mhm. Krass.
Also im gleichen Jahr. Sie war 1,66 groß und hat nur noch 31 Kilo gewogen.
Boah.
Es wurde dann bei der Obduktion auch festgestellt, dass sie eine Lungenentzündung hatte. Also sie lag einfach nur zu Hause und die haben die gefesselt und einen Exorzismus nach dem nächsten durchgeführt und die hätte eigentlich im Krankenhaus sein müssen. Es war auch gar kein Arzt, also kein Hausarzt, niemand wurde zur Hilfe hinzugezogen.
Was sind das denn für Eltern, ey?
Ja, am gleichen Tag, als sie gestorben ist, ist auch das Vermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg direkt losgegangen.
Mhm.
Sind da direkt darauf aufmerksam geworden, haben noch angeordnet, dass am gleichen Tag die Obduktion durchgeführt wird. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass am 30. März 1978 ein Strafverfahren losging gegen die Eltern, gegen Renz, das ist der Exorzismus durchgeführt hat, und gegen Alt. Es wurden noch andere Leute mit angeklagt, wie der Bischof, aber die wurden nachher wieder rausgenommen, weil sie keinen direkten Kontakt mit Anneliese hatten und nicht genau einschätzen konnten, was ihre körperliche Verfassung war, sondern nur nach den Aussagen von diesen vier Leuten gehandelt haben.
Mhm.
Das war damals dann bekannt unter das hieß der Aschaffenburger Exorzismusprozess.
Mhm.
Und das war dann natürlich auch in der Presse. Das war, auf der ganzen Welt hat das Interesse gefunden, weil das ist natürlich ein faszinierender Fall, der zwischen Religion und Medizin und Politik und also alles mit drin. Die Eltern und Renz und Alt haben natürlich darauf bestanden, dass sie vom Teufel besessen war und dass sie ihr helfen wollten. Also die haben das immer noch geglaubt und dass der Teufel halt auch letztendlich daran schuld war, dass sie dann gestorben ist. Und während des Prozesses hat eine Laienschwester, angeblich ist ihr Annelieses Geist erschienen und hat gesagt, dass ihre Leiche, ihr Körper nicht verwest ist bisher und dass das ein Beweis dafür ist, dass sie eine übernatürliche Kräfte hat oder dass sie halt nicht tot ist eigentlich und dass sie besessen ist vom Teufel. Und das würde natürlich auch alles beweisen, ne, für die Eltern und für die anderen Beteiligten. Und dann haben die wieder ausgegraben.
Ja.
Die Eltern haben gesagt, der Grund dafür ist, weil sie aus dem Holzsarg rausholen wollten und in einen anderen Sarg umlegen wollten. Aber der wahre Grund ist, weil diese Laienschwester gesagt hat, die ist mir erschienen. So, das war, ne? Und das war halt im Verlaufe dieses Prozesses und der Bürgermeister des Ortes war dabei und ja. Dann haben die da wieder ausgegraben und der Körper hatte den Verwesungszustand einer Leiche.
Wie?
Ja.
Mhm.
Und dementsprechend wurden alle vier wegen fahrlässiger Tötung verurteilt am 21. April 1978.
Mhm.
Und sie wurden alle verurteilt zu 6 Monaten Haft. Was dann zu 3 Jahren auf Bewährung wurde.
Das ist so schrecklich.
Ja.
Das arme Mädchen. Da,
also auch was ich komisch finde, ist, dass fahrlässige Tötung, warum ist das überhaupt eine Option, dass man 6 Monate bekommt? Also sollte da nicht die Mindesthaft schon höher sein als 6 Monate?
Mhm.
Anyway, 6 Monate, 3 Jahre auf Bewährung. Das Gericht hat irgendwie anerkannt, dass die Eltern wirklich an den Teufel glaubten.
Mhm.
Und dass es deshalb halt fahrlässig war. Ne?
Ja.
Aber das Gericht hat gesagt, sie war nicht besessen, sie war geisteskrank. Und das ist natürlich auch eine große Diskussion, die danach aufgekommen ist. Inwieweit eine religiöse Grundlage oder ein religiöser Glauben als Argument in einem Justizsystem gilt.
Ja, und warum ist man dann geistig gesund, wenn man sowas glaubt?
Mhm.
Und wenn man aber, weiß ich nicht, irgendwas anderes an Stimmen hört, die nichts mit Religion zu tun haben, dann ist man psychisch krank. Also Religion entschuldigt irgendwie
alles.
Ja, alles. Genau.
Ja, und es ist ja auch nicht die einzige Religion. Dann muss man das gleiche Recht ja auch denjenigen geben, die an eine andere Religion glauben. Mhm. Also weißt du, da kannst du ja... Ja, auf jeden Fall war der Fall natürlich weltweit. Und danach und seit dem Fall übt die katholische Kirche keine Teufelsaustreibung mehr durch. Aber sie bekommt jährlich... Hunderte von Menschen kommen zur katholischen Kirche jährlich und beten darum, Dämonen aus ihnen auszutreiben.
Wirklich?
Mhm, mhm, ja. Und wer weiß, was hinter verschlossenen Türen abgeht? Irgendwo.
Die Verbrechen irgendwelche selbsternannten der katholischen Kirche ist eine ganze Reihe.
Uff, das ist ein eigener Podcast.
Ja, genau.
Dann kommen wir zurück zum Film The Exorcism of Emily Rose, was natürlich auf diesen Fakten beruht, aber natürlich auch fiktionale Elemente hat und Freiheit genommen hat mit der Erzählweise und so weiter und so fort. Aber Jennifer Carpenter ist diejenige, die Anneliese gespielt hat und Laura Linney ist diejenige, die Mutter gespielt hat. Und es kamen mehrere Berichte vom Regisseur des Films, dass es sehr unheimlich teilweise war am Set vom Film. Mm. Und viele Crewmitglieder haben berichtet, dass sie sich sehr unwohl gefühlt haben und dass es einfach ein bisschen gespenstig war.
Oh Gott.
Und dann ist Jennifer Carpenter, die werden ja dann immer da, wo der Film gedreht ist, hingeflogen und wohnen da in einem Hotel oder irgendwo, ne?
Ja.
Und auf jeden Fall dort, wo sie zu dem Zeitpunkt gewohnt hat, ist mitten in der Nacht bei Jennifer Carpenter im Zimmer das Radio angegangen.
Alina. Oh.
Und dann hat sie es wieder ausgemacht.
Oh Gott.
Und dann in der nächsten Nacht ist das wieder passiert. Und dann ist ihr aufgefallen, dass das Lied, was im Radio lief, war von Pearl Jam, das Lied I'm Still Alive.
Oh mein Gott. Oh Gott, ich kann nicht mehr.
Und die Stelle in dem Lied wurde immer wieder wiederholt. I'm still alive, I'm still alive, I'm still alive. Und dann ist es nochmal passiert. Dreimal ist das passiert, dass das Radio einfach mitten in der Nacht angegangen ist. Und dann hat sie hast gedacht, sie ist verrückt. Und dann hat sie das der Laura Linney erzählt. Und dann hat Laura Linney gesagt, dass bei ihr nachts einfach immer der Fernseher angeht.
Ich kann sowas nicht vertragen, Alina.
Ja, tut mir leid, bei euch ist es jetzt schon Abend.
Ja, und ich bin ganz alleine. Du bleibst jetzt die ganze Nacht, bleibst du hier dran, bitte. Und passt auf mich auf.
Mache ich, kein Problem.
Oh.
Ja, und das ist die krasse Geschichte. Eigentlich wollte ich heute nur über Gruselfilme reden.
Mhm.
Also über Spuk, über Sets, die verflucht sind. Aber ich bin in den Fall reingekommen und habe gesagt, never mind.
Da ist so viel drin in der einen Story.
Ja, aber wir haben ja einen ganzen Monat.
Perfekt.
Von einem ganzen Gruselmonat. Perfekt. Es ist Gruselmonat in der... Oh, schickt uns eure Gruselgeschichten.
Oh, bitte.
Bitte, bitte, bitte.
Da wollte ich auch noch drum bitten.
Oh.
Was ist euch Gruseliges passiert?
Ich freue mich. Schickt uns eure Geschichten.
Und wir brauchen die Erlaubnis, dass wir es weitererzählen dürfen.
Ja, und wir erzählen euch auch unsere Gruselgeschichten.
Mhm.
Ich habe einige.
Ja, ich weiß.
Ist ja klar.
Sehr klar.
Ich habe immer irgendwelche Geschichten parat.
Können wir jetzt noch über was Gutes reden vielleicht? Zum Runterkommen?
Ja. Meine Mutter hat mir diese Woche eine Sprachnachricht geschickt. Hätte ich dir die weitergeleitet.
Mhm.
Die komplette Sprachnachricht, die ist 10 Minuten lang
Gott.
Oder so. Weil die hat so angefangen. Die hat gesagt, boah, Alina, du musst mal... Guck mal auf den ersten, als hätte ich hier deutsches Fernsehen, weißt du? Ich habe dir schon so oft gesagt, ich habe hier kein deutsches Fernsehen.
Guck mal auf den ersten.
Und dann sagt, musst du mal gucken, du kannst es doch irgendwie gucken im Internet. Musst du mal gucken, auf den ersten. Da läuft irgendwelche Nighttime-Talkshow, wo so mehrere Leute zusammenkommen und über irgendein Thema reden, ne?
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und da war irgend so eine zu Gast, das war diese Woche.
Mhm.
Die war früher mal bei Germany's Next Topmodel.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Natalie Volk.
So eine, ja, genau.
Die heißt aber jetzt Miranda Di Grande.
Ja, und dann hat die Mama gesagt, du musst mal gucken, Alina, also die ist so dumm. So dumm, was die sagt. Die kann sich nicht artikulieren. Oh, ne, warte mal. Dann macht die kurz den Fernseher an und hört irgendwas. Und sagt die, ja, auf jeden Fall. Boah, das musst du dir angucken, Alina. Also, früher war die mit einem zusammen, so der irgend so ein Reicher, und jetzt ist die mit einem zusammen von den Hells Angels. Also, weißt du warum?
Genau.
Ich sag dir warum. Bad Boy. Da stehen die drauf. Ja, weil das ein Bad Boy ist.
Oh mein Gott.
Und dann zwischendurch so umgeschaltet und sagt die so, oh, warte mal, nee, oh, hier, das musst du auch mal gucken. Ich gucke hier so Kommissar irgendwas. Hör mal, das ist gut, bla bla bla. Und dann wieder, aber auf jeden Fall, ich sag dir das jetzt mal. Und dann am Anfang habe ich das so gehört, ne, die Sprachnachrichten habe ich so nur so ein bisschen die Augen verdreht und so, boah, Mama, ne. Erstens ist mir doch egal, zweitens, ich weiß nicht, wer das ist, drittens, ich habe hier kein deutsches Fernsehen. Und am Ende, als die fertig war, wollte ich so unbedingt das sehen, worüber die geredet haben, weißt du.
Ich kann dir es verlinken in der Folge.
Ja, dann habe ich der auf jeden Fall, habe ich die auf Instagram nachgeguckt und dann wollte ich, ach so, und dann hat die gesagt, hör mal, weißt du, was die gesagt hat? Dann hat die gesagt, ja, ich war ja auch schon immer ein großer Fan von Shakespeare. Und ich bin ja ein Model und deshalb habe ich so diese Verbindung zu Italien. Und dann war die Sprachnachricht zu Ende. Da habe ich gesagt, Mama, was meinst du denn jetzt? Hat die das so gesagt oder was? Shakespeare und Italien und Mode, verstehe ich jetzt nicht. Hat die gesagt, ja, Alina, ja, ich verstehe es auch nicht. Hat die gesagt, ich bin ein großer Fan von Shakespeare und ich bin ja auch Model, deshalb habe ich eine Verbindung zu Italien. Hab ich gesagt, Mama, das kann die doch nicht so gesagt haben. Und dann habe ich versucht, das zu finden und dann habe ich nicht gefunden. Hast du das gesehen?
Ja, das ist halt hier auch ein Riesenthema in der Trash-Bubble.
Echt?
Ja, ja, die ist immer wieder Thema, die Natalie Volk, weil vorher war die ja mit dem Frank Otto, also ein Erben vom Otto-Versand zusammen, so ein älterer Mann, genau. Und dann hat die den verlassen für einen von den Hells Angels. Und jetzt ist die aber auch so eine Corona-Leugnerin und...
Oh nein, ja. Natalie, ja. Scheiße.
Jetzt ist die da in der Hells Angels-Bubble und die sind ja auch voll gefährlich und...
Ja, und das hat die Mama auch gesagt. Dann hat die gesagt, ja, also... Wenn, die kommt da doch jetzt nicht mehr raus. Nee. Wenn die irgendwann sagt, ich will dich nicht mehr, dann sagt er, hör mal, Schätzchen, setz dich hin. Entweder du bleibst bei mir oder...
Ja, oder ich knall dich ab und lass dich verschwinden.
Dürfen wir das hier sagen?
Oh nein.
Wir haben gar nichts gegen die Hells Angels. Gegen die Hells Angels.
Das sind richtig gute Typen und...
weißt du noch, der lange Dünn hat doch auch von denen geredet.
Ja. Ja. Der lange Tünn ist unser Freund, also uns kann nichts passieren. Lange
Tünn, wir haben den lange Tünn. Ja, auf jeden Fall, ich schicke dir gleich mal die Sprachnachricht für der Mama weiter. Wenn du Zeit hast, wenn du so beim Zähneputzen oder so und du willst einfach nur was im Hintergrund, einmal, du kommst nicht klar. Das ist einfach nur super. Das ist einfach nur so pure Unterhaltung. Ich habe dann auch gesagt, Mama, du musst eigentlich eine One-Woman-Show machen.
Ja.
Das ist pures Entertainment, ist das. Auch.
Die braucht einen Account, einen Instagram-Account oder einen TikTok.
Mhm. Ja, habe ich auch schon gesagt. Sollen wir die managen?
Ja.
Ja.
Das machen auch total viele. Die halten dann ihrer Oma einfach die Kamera ins Gesicht und dann haben die Millionen Follower auf TikTok.
Aber die Mama hat halt Angst, dass das so die Leute, die dann halt was Gemeines sagen oder was Schlechtes sagen oder so.
Ja,
ne?
Das ist
ja auch im Internet... Ja, da darf man halt nicht drauf achten, aber das
kriegt die ja gar nicht mit.
Wenn man mit dem Zeitalter, dann nachher lädt die sich das runter und dann liest sie das bestimmt.
Liest die, was die über dich schreiben.
Ja. Ach, ja. Dann sagt die so, im Internet schreibt die dann so, Elfi, TikTok, runterladen und dann geht das irgendwie. Dann kriegt die das irgendwie hin.
Wir gucken mal.
Ich hoffe, also ich schicke dir gleich die Sprachnachricht als Gegenwirkung zur Horrorgeschichte, damit du keine Angst hast beim Einschlafen.
Ja, bitte. Dann ist gut.
Ja.
Okay.
Okay.
Danke für deine Story.
Immer wieder gerne.
Danke euch fürs Zuhören.
Ich hoffe, deine Migräne geht weg.
Bis morgen. Ja, bis morgen ist die sicher weg. Ich lege mich jetzt gleich ins Bett, gucke noch den Comedy-Preis zu Ende und dann schlafe ich.
Ja.
Und dann schlafe ich mit Fernsehen ein. Das ist meine Therapie.
Okay. Das mache ich heute auch wieder. Ein Tag die Woche reicht.
Genau.
Gut, dann denkt dran, unseren Podcast zu teilen und uns 5 Sterne zu geben. Sind das Sterne?
Ja.
Und uns eine gute Bewertung zu geben.
5-Sterne-Bewertung.
Und uns zu abonnieren. 5-Sterne-Bewertung, bitte. Und wir quatschen uns wieder mit einer weiteren Spooky Oktober Story nächste Woche.
Nächste Montag. Woche. Genau.
Bis dahin, habt eine gute Woche, ne? Und sag ich jetzt zuerst, gute Nacht. Ja, gute Nacht aus Hollywood. Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.
Ciao.